Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Zeitenwenden, ein Kommen und Gehen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich komme und gehe hier jeden Montag in die Aula und deshalb, weil ich was vorbereitet habe, nämlich eine Vortragsreihe, auch dieses Semester, die 29. Folge. Und Sie kennen es schon, wer noch nicht da war und es noch nicht weiß, in diesen hübschen Faltkarten, die Sie sich mitnehmen können. Da gibt es unten rechts eine Internetadresse, da können Sie sich über 300 Vorträge anhören der letzten 18 Jahre, was hier so los war. Wir arbeiten das dann nach zusammen, Gegenstand Ihrer mündlichen Prüfung am Ende des Semesters. Nein, Scherz beiseite. Ich erwähne das, weil sonst keiner tut und es ist meines Wissens tatsächlich das größte Archiv dieser Art an einer deutschen Hochschule und das ist doch schon was, das kann man ja nicht oft genug erwähnen. Aber gut, genug damit, wir haben in dem Semester schon das eine und andere gehört zum Thema Zeitenwenden. Heute Abend kommt sicherlich nochmal wieder ein neuer Aspekt ins Spiel und den wird Ihnen referieren Professor Dr. Ernst-Peter Fischer, der ein steter Gast in diesen Reihen war und hoffentlich auch noch lange bleibt. Was sollten wir wissen über unseren Referenten? Ich muss immer mich konzentrieren, dass ich das in der richtigen Reihenfolge hinbekomme. Er hat ein Diplom in Physik, einen Doktortitel in Biologie und er ist habilitierter Wissenschaftshistoriker. Und vor einigen Jahren, ich bete das immer so runter und sage dann, wie viele Bücher er geschrieben hat, und vor einigen Jahren hat er mir versprochen, da kam gerade das 60. Das wäre es jetzt gewesen. Sind wir schon bei Nummer 80 oder? Dieser Mann, ja schön. Ich bin beruhigt, solange das so bleibt, geht es Ernst-Peter Fischer gut genug, um weiter am Ball zu bleiben und seine Leserschaft zu erfreuen. Also Sie haben die Wahl zwischen 80 Büchern, man darf auch mehrere sich kaufen, das wird ihn sicher auch freuen. Worüber schreibt der gute Mann, was so ein Wissenschaftshistoriker so mitzuteilen hat? Also Sie können sehr, sehr viel lernen, also zumindest ich als Nicht-Naturwissenschaftler kann ganz, ganz viel lernen aus seinen Büchern und tue das auch und habe mittlerweile auch so einen, mindestens halben Meter Fischer in meinen Regalen. Das ist doch schon mal was. Machen Sie es nach, dann gibt er mir mal gelegentlich einen aus. Nun aber hören wir erstmal seinen Vortrag. Es wird um Zeitenwenden und Wandel in den Wissenschaften gehen. Ich bin sehr gespannt, was wir zu hören bekommen. Im Nachgang, wie immer, können Sie mit uns hier vorne in Diskussion treten. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Ernst-Peter Fischer.
Ja, also, lieber Volker, vielen Dank für die Einladung, schon wieder für die Einführung das Recht und vielen Dank für Ihr Interesse, so kurz nach dem Weltmeisterschaftsendspiel schon wieder zur nächsten Veranstaltung zu gehen. Ein Vortrag wird immer schlechter, je mehr Vorbemerkungen dazu gehören. Ich möchte ein paar aber trotzdem versuchen. Die erste Vorbemerkung, die ich versuchen muss, Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass ich humple. Ich bin seit August 4-mal operiert worden. Am Knie 2-mal, an der Hüfte, in der Gallenblase. Eigentlich darf ich gar nicht hier stehen. Ich müsste eigentlich im Krankenhaus sein. Aber das Krankenhausleben ist verführerisch. Also das ist unheimlich schön. Sie werden, kriegen Frühstück, Sie werden gewaschen, Sie werden untersucht, Sie kriegen Mittagessen, Sie können da... Also ich bin im Wesentlichen im Krankenhaus gelegen. Das hat einen Nachteil für Sie. Der Nachteil besteht darin, dass ich nichts zu tun hatte, außer nachzudenken, was ich heute Abend erzähle. Und dabei ist mir immer mehr eingefallen, denn dieser Begriff Wissenschaft im Wandel ist die Frage, ob die Wissenschaft überhaupt was anders tut, als sich zu wandeln. Die Wissenschaft ist in dem Sinne, ist mir die Idee gekommen, da ist 82. Buch, dass die Wissenschaft für die Kultur dasselbe ist wie die Energie für die Natur. Die Energie ist konstant, aber wandelt sich dauernd. Wissenschaft ist konstant da und wandelt sich aber dauernd. Aber das ist jetzt nur ein Gedanke, den ich so allgemein äußere. Klar ist nur, dass der Wandel der Wissenschaft ist derart umfangreich. Am Anfang dachte ich auch, Volker ist ein schönes Thema, da reiße ich die üblichen Klamotten runter und mache da ein paar so Schritte, wie das gegangen ist. Und es ist mir immer mehr eingefallen. Und da fange ich jetzt mit ein paar Aktualitäten an, die mir aufgefallen sind, weil ich denke, das interessiert Sie vielleicht auch. Zum Beispiel die Zeitschrift, auf die ich immer setze, ist die englische Zeitschrift Nature, das International Journal for Science. Also es gibt auch eine amerikanische, die heißt dann Science direkt, aber die ist nicht so gut. Nature ist für mich das Blatt, also aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und jetzt eine Ausgabe habe ich jetzt nur mitgebracht. Sie können kommt jede Woche eine raus. Das ist die Ausgabe vom 17. November. Da steht drin über eine neue Behandlung für Krebs, also eine personalisierte Krebsbehandlung. Da steht eine genaue Analyse, wie in der Paläoanthropologie der wissenschaftliche Rassismus entstanden ist, wie die Ökonomie sich wandeln muss, um zirkulär zu werden, wie man mit dem Wasserstoff eine Revolution der Energieversorgung machen kann, wie die Datenmengen, die man hat, endlich benutzt werden können, um die Fußballspiele besser vorherzusagen. Und also das ist eine wenn Sie 16 Mal, in 16 Titeln kommt der Begriff Wandel oder Novität vor. Man hat den Eindruck, es ist überhaupt nichts stabil und konstant, also außer dem Wandel. Also das ist für mich eine sehr beeindruckende Geschichte. Ich könnte jede Woche kommt so ein Ding und dann ist man wieder, man denkt, man wüsste Bescheid und dann kommt so eine nächste Zeit und dann ist wieder alles anders. Aber jetzt gibt es was Neues, das ist der eigentliche Wandel. Hier hat einer einen Artikel geschrieben, A Personal Take on Science and Society, und er gibt als Beruf an Meta-Researcher. Also ich meine, Metaphysik kennen wir schon, aber Metaphysiker kennen wir auch schon, aber ein Metaforscher. Was ist ein Metaforscher? Ich vermute jemand, der über den Dingen schwebt und den Überblick verliert. Also die Frage ist ja immer, wenn Sie forschen, ob Sie Frosch oder Vogel sind. Als Vogel schweben Sie über den Dingen, schauen mal, gucken, wo ist da unten was, so viel als Frosch, aber arbeiten Sie im Schleim oder im Lehm und hoffen, da irgendwas rauszukriegen. Also Sie müssen sich entscheiden, bist du Frosch oder Vogel oder sowas Ähnliches. Also der will beides zugleich sein. Und dann ist noch etwas anderes passiert, da muss ich unbedingt darauf hinweisen, Sie haben vielleicht mitbekommen, ein Mann namens Bruno Latour ist gestorben. Das ist der große Soziologe, der die Wissenschaft als Laboratoriumsereignis versucht hat zu verstehen, der auch gemeint hat, die Wissenschaft hat überhaupt nichts mit Wahrheit oder sonst was zu tun, sondern mit Überzeugungskraft, mit Anerkennung der einzelnen Leute. Also es geht nur darum, dass jemand seine Position befindet. Und er hat eine Idee des Akteur-Netzwerk-Theorie aufgestellt, mit der er dann sozusagen den wissenschaftlichen Fortschritt erklären kann. Und was Beruhigende dabei ist, die Philosophen halten das für postmodernen Unsinn. Also das ist dann, sodass man als Außenstehender wieder nicht weiß, hat der Latour nur recht oder nicht. Für mich ist das Entscheidende an Bruno Latour, der ist genauso alt wie ich, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Und die großen Leute in der Wissenschaft, über die ich im Augenblick arbeite, also Bohr, Einstein, Heisenberg und viele andere, die sind in dem Alter gestorben, in dem ich jetzt bin. Also ist die Frage, was daraus folgt, ich weiß es nicht. Also und dann ist mir noch eingefallen, Wissenschaft im Wandel, ist noch nicht der Vortrag, das ist nur Vorbemerkung, aber der Vortrag kommt noch. Ich habe hier 15 Punkte aufgeschrieben, die ich überhaupt nicht ansprechen kann. Ich finde das unwahrscheinlich, was da alles gibt. Also zum Beispiel, was man tun könnte, um die Wissenschaft, den Wandel der Wissenschaft, also seit Menschen wissenschaftlich denken, wenn sie so wollen, wenn sich das geändert hat, es ist klar, dass am Anfang ist die Wissenschaft von privaten Menschen, also privat gemacht worden, und die Menschen haben aus Neugierde gehandelt. Jetzt inzwischen, aber da werde ich darauf eingehen, wird Wissenschaft professionell betrieben, es werden von Teams gemacht, nicht mehr von Einzelnen, und es geht nur um Nützlichkeit, ob sie das anwenden können. Wir haben sozusagen irgendwann mal Universalgelehrte gehabt, aber die gibt es schon lange nicht mehr, also Leibniz war dann so einer. Heute ist nur noch der Spezialist da. Früher haben die Leute ihre persönlichen Mittel eingesetzt, um Wissenschaft zu treiben, heute nur noch staatliche Mittel. Dann früher diente die Wissenschaft dem Frieden und dann auch dem Krieg. Das hat sich auch unheimlich stark gewandelt. Früher gab es sozusagen wenig Daten und viel Theorie. Also Einstein hatte kaum Daten. Der wusste gar nicht genau, wo der Mond stand oder so ähnlich. Oder wie groß die Sonne nur ist. Oder der dachte, die ganze Milchstraße sei das Weltall. So viel kannte der sich da aus. Heute hat man vor allen Dingen Daten, aber keine Theorie mehr. Und die Daten nehmen derart zu, also in der Genetik vor allen Dingen, dass völlig unübersichtlich ist, wovon die Leute reden. Also ich würde keine Veröffentlichung über Genetik mehr ernst nehmen, weil die Leute gar nicht mehr wissen, welche Datenmengen sie gerade benutzen. Das, wenn Sie mal gucken, wie viel wenn Sie gucken, in irgendeiner Artikel sind neulich genetische Daten vermittelt worden von 66.000 Probanden. Die hatten aber vorher 1,5 Millionen Individuen und daraufhin untersucht, ob die als Probanden in Frage kommen. Und insgesamt sind 5,4 Millionen Menschen genetisch analysiert worden. Und jetzt machen sie daraus mal ein Ergebnis. Also ich finde, das ist derart verwirrend und alles durcheinander. Und dann gibt es inzwischen eine Bewegung, die versucht zu erfahren, wie man eigentlich sich einigt, wie eigentlich jemand, wie wir anderen davon überzeugt, dass etwas richtig ist. Und die fragen, also wie ein Wissen zur Orthodoxie wird. Im Zweifelsfall ist doch eigentlich alles durcheinander. Also das nenne ich dann Heterodoxie. Das Wort habe ich bis jetzt noch nie benutzt, aber jetzt benutze ich es mal. Also wie kommt man von der Heterodoxie zur Orthodoxie, ist eine große Frage. Aber viel spannender ist dabei, ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, wie viele Fachbereiche und Fachdisziplinen es inzwischen gibt. Also Sie können ja nicht mehr Professor für Physik oder sonst was werden. Sie werden für Professor für Physik der seltenen Erden, die in China gefunden worden sind oder so ähnlich. Also da gibt es eine Liste, wenn Sie da Interesse haben bei Wikipedia, können Sie die Hauptrichtungen nachlesen. Also es gibt zum Beispiel Professor für Planetologie, Kartografie, Bewegungswissenschaft, Lebensmittelchemie, Morphologie, Magnetfluiddynamik, Pferdewissenschaft, Mensch-Computer-Interaktion, Chemoinformatik und Hunderte, Tausende von Disziplinen. Und ich wette, also nicht nur, dass sich ein Naturwissenschaftler nicht mehr mit einem Geisteswissenschaftler unterhalten kann, der Bioinformatiker kann sich mit dem Chemoinformatiker mit Sicherheit nicht mehr unterhalten und der Pferdewissenschaftler mit dem Kartografen überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Und das Ganze wird immer nur datenreicher, die Wissenschaft verschwindet in meinen Augen. Ich finde das traurig. Also das sind so die Trends, die man angucken kann. Und natürlich ein Trend, den der verehrte Karl Popper schon gesagt hat, wird immer zunehmender. Früher hatte man mal große Forschung, sagt Popper, heute hat man Großforschung. Und die ist auf keinen Fall große Forschung, aber da können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Die andere Frage ist, wenn man dann da was retten will, was müsste sich dann ändern? Oder was hat sich an der Wissenschaft, durch die Wissenschaft am Weltbild eigentlich grundlegend geändert? Und wie kann man versuchen, das zu reparieren? Das kann ich natürlich jetzt nur, da müsste man einen ganzen Vortrag drüber halten. Ich sage Ihnen das nur in einem kleinen, kurzen Satz und dann fange ich mit meinem Vortrag an. Was sich wirklich geändert hat, am Anfang haben die Menschen wahrscheinlich mystisch gedacht. Und dann kam irgendwie so eine Bewegung, die nannte man Rationalität. Und die Rationalität hat die Wissenschaft hervorgebracht. Und dann dachte man, jetzt wird das alles klarer, immer durchsichtiger. Und dabei ist dann Folgendes passiert. Die rationale Sicht der Dinge hat eine Welt hervorgebracht, die wir nicht mehr verstehen können. Das heißt, die Rationalität hat uns gezeigt, dass die Welt in Wahrheit mystisch ist. Wir sind also jetzt wieder beim mystischen Denken. Und wenn das aber so der Fall ist, dann können wir natürlich mit den rationalen Ergebnissen nach wie vor ökonomische Fortschritte erzielen. Aber eigentlich bedeutet das mystische Denken, dass wir mehr mental oder geistig über die Naturwissenschaft reflektieren müssen. Also der eigentliche Wandel, den die Wissenschaft erleben muss, ist weg von der ökonomischen Nützlichkeit hin zur philosophischen Sinnfälligkeit. Da müsste man aber erst dran arbeiten. Dazu müsste man aber mehr wissen. Da vor allem müssen ein paar Philosophen mehr wissen, vor allen Dingen so Leute wie Habermas, die offen erklären, dass die Wissenschaft im Dialog von Bürgern nichts zu suchen hat, weil die das sowieso nicht verstehen. Er versteht es nicht, dann sollen die anderen auch nicht verstehen, dann bleibt das weg. Unter dieser Vorgabe kommen wir nicht wirklich sehr viel weiter. Aber jetzt komme ich ehrlich zu meinem Vortrag. Also, wenn man über den Wandel der Wissenschaft spricht, dann sollte man natürlich zunächst mal überlegen, wann die Wissenschaft angefangen hat. Und in meinen Augen, wo habe ich denn erst meinen Zettel hingetan? In meinen Augen kann man das genau positionieren. Das ist im frühen 17. Jahrhundert. Da gibt es solche Leute wie Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileo Galilei und dann später René Descartes, die Wissenschaft also ins Leben setzen. Und darüber ist ein sehr schönes Buch von einem Italiener Rossi erschienen, Paolo Rossi. Das heißt Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa. Und das ist jahrelang der Standardverständnis von Wissenschaftshistorikern gewesen. Also früh im 17. Jahrhundert haben so Leute wie Bacon, Kepler, Galilei und so weiter die moderne Wissenschaft ins Leben gerufen. Was das jetzt konkret heißt, was moderne Wissenschaft heißt, ist ein schwieriges Thema im philosophischen Sinne. Es heißt nicht, meiner Ansicht nach, nicht, was Galilei gesagt hat, nämlich Galilei hat gemeint, dass man jetzt wüsste, dass das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Ich finde diesen Satz erstaunlich, weil als Galilei den schrieb, kannte der kein einziges Naturgesetz. Woher wollte der wissen, dass die Sprache, dass Gott ein Mathematiker ist, der die Sprache, der die Natur in mathematischer Sprache aufschreibt? Er kannte doch gar keins. Er hat versucht, das Fallgesetz hinzukriegen, aber hat er nicht geschafft. Galilei hat einfach geschwindelt, hat einen Satz in die Welt gesetzt und wir beten den alle nach. Der Satz stimmt aber überhaupt nicht. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass ein Physiker oder ein Evolutionsbiologe oder Molekularbiologe eine mathematische Gleichung benutzt? Die benutzen zwar Formeln, aber Formeln im Sinne von Goethe, nicht im Sinne von Newton. Also da ist irgendwas völlig schiefgelaufen, aber da ist auch vieles andere nicht so ganz gelungen. Aber trotzdem, der Anfang ist klar und diese Wissenschaft am Anfang hatte ein Ziel, das hat Galilei mal formuliert oder Bacon formuliert und Brecht hat das dem Galilei in den Mund gelegt, nämlich die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Das ist nach wie vor das Ziel der Wissenschaft. Und jetzt die Frage nur, wie macht man das? Also ich habe ein paar Zitate aus dem Buch von Rossi. Also es gibt in Europa keinen bestimmten Ort, dem im 17. Jahrhundert, jede historische Realität entstanden ist, die wir heute moderne Wissenschaft nennen, sondern das war halt wirklich Europa. Waren Polen dabei, Engländer dabei, Franzosen dabei, Holländer dabei, Italiener dabei. Und dabei ist vor allen Dingen eins entstanden, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich immer nach wie vor für wichtig halte, nämlich die Idee des Neuen. Dass man durch rationale Anwendung, durch Experimente etwas Neues machen kann. Und seitdem ist sozusagen, damals war der Begriff des Neuen noch neu. Also das ist natürlich immer das Problem mit dem Begriff des Neuen, wenn er mal da ist, dann ist er alt. Also der Begriff des Neuen ist heute alt, wir können ihn nicht mehr benutzen. Wenn einer heute von der Innovation spricht, können Sie nur sagen, das hatten wir schon im 17. Jahrhundert, Sie müssen einen besseren Ausdruck finden. Was ich finde, was die Wissenschaft wirklich braucht, ist nicht Innovation, sondern Verbesserung. Die Wissenschaft soll nicht das Neue finden, sondern das Gute finden. Und was das ist, ist viel schwieriger zu sagen. Das Neue, jeder Tag ist neu, jede Gleichung, die Sie aufschreiben, ist neu, jede Seite, die Sie füllen, ist neu. Aber ob die gut ist, ist was anderes. Darüber spricht keiner. Die Qualität wird nicht wirklich erörtert und diskutiert. Aber inzwischen wächst die Kritik an diesem Konzept. Das ist im nächsten Bild gezeigt. Ein junger englischer Historiker, Poskett, hat ein Buch geschrieben, Horizons. A Global History of Science, wobei, kennen Sie das Buch? Meine Frage ist, wie meinen Sie wohl, wie das auf Deutsch heißt? Neue Horizonte. Also Horizonte reicht in Deutsch nicht, das ist neue Horizonte. Also ob es alte Horizonte. Also der Poskett ist ein junger Engländer, unten sehr schön gemacht. Und er hat vor allen Dingen, das habe ich extra aufgeschrieben hier, damit ich das genau weiß. Ja, weist darauf hin oder weist nach im Einzelnen, dass zum Beispiel Kopernikus natürlich nicht alles nur sich aus den Fingern gesaugt hat, sondern dass er dann eine Menge Daten aus dem arabischen Raum bekommen hat oder aus anderen, also sein Buch über die Himmelssphären von 1543, das immer sozusagen als Beginn der europäischen Wissenschaft gefeiert wird, das hatte ja auch Rossi geschrieben, das sagt Poskett. Das ist ein klassisches Renaissancewerk der Synthese, das sich auf europäische wie islamische Erkenntnisse und Autoren gründet. Und das ist ganz wichtig. Und dann stellt das im Einzelnen sehr ausführlich dar. Also ich empfehle das Buch sehr, obwohl es im Deutschen Neue Horizonte heißt, aber das Englische kann man genauso gut lesen. Er sagt dann, das ganze Buch haben wir gesehen, das ist der Schlusssatz, wie Menschen und Kulturen rund um die Welt zur Schaffung der modernen Naturwissenschaften beigetragen haben, vom aztekischen Naturkundlern und osmanischen Astronomen bis zu afrikanischen Botanikern und japanischen Chemikern muss man die Historie der modernen Naturwissenschaft als globale Geschichte erzählen. Da hat er ja recht. Aber das Dilemma ist, wir haben die Geschichte der Naturwissenschaft noch gar nicht erzählt. Es gibt ungefähr 400.000 Bücher über Kunstgeschichte, 4.000 Lehrstühle für Kunstgeschichte. Aber es gibt vielleicht 40 Bücher über Naturwissenschaften, Geschichte, und die meisten habe ich geschrieben. Das ist keine gute Ausweis. Die Naturwissenschaftsgeschichte ist in unserem Land irgendwie, unterliegt der Schweigespirale, wie Elisabeth Neumann sagen würde. Die Leute wollen das nicht wissen. Die Biologen selbst wollen nicht wissen, wo eigentlich das ihr Denken herkommt. Es ist wirklich erstaunlich. Die fangen einfach an, machen weiter und denken, sie wären sozusagen up to date. Es gibt in Deutschland oder in Europa keine seriöse, sinnvolle Naturwissenschaftsgeschichte. Das können Sie allein daran merken. Wenn Sie zum Beispiel überlegen, dass Wissenschaft ja auch von Menschen gemacht wird, so wie Poesie und Kunst von Menschen gemacht wird, und Sie gehen mal in eine Buchhandlung und fragen nach der biografischen Abteilung, Sie finden in der biografischen Abteilung alles von Goethe, Schiller und so weiter, wie die alle heißen, und zwar 20, 30 Mal. Jetzt war schon wieder ein neues Buch über Thomas Mann, schon wieder ein neues Buch über Goethe, schon wieder ein neues Buch über, was weiß ich, Max Weber. Aber gehen Sie mal, fragen mal nach einer Naturwissenschaftlerbiografie. Die größten Naturwissenschaftler in Deutschland sind von Amerikanern beschrieben worden und von mir. Also das ist da das Problem dabei. Wir haben kein Interesse an Naturwissenschaftsgeschichte und deshalb ist es, was der Herr Poske schreibt, zwar ganz nett, dass er vorschlägt, die Naturwissenschaft als globale Geschichte zu erzählen, aber wir haben sie noch niemals als europäische Geschichte erzählt, abgesehen von dem Buch von Rossi. Danach ist kein Neues gekommen, also außer meinem, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also da ist eine Riesenlücke, die da passiert. Interessanterweise, er geht da in dem Buch, also es gibt viele Einzelbeispiele, die er untersucht, er geht auf einen zentralen Aspekt in der modernen europäischen Wissenschaftsgeschichte ein, der ist ungefähr am Beginn des 20. Jahrhunderts. Da hat in der offiziellen europäisch dominierten Geschichtsschreibung hat ein Neuseeländer, also europäisch dominierte Geschichtsschreibung, ein Neuseeländer in England die Idee gehabt, wie man ein Atommodell aufbaut. Das ist das Atommodell, das dann Bohr später weiterverwandelt hat. Aber dieses Saturnmodell von 1911 von Ernest Rutherford, das findet man schon im Jahre 1903 in einer japanischen Publikation. Und da sagt er, eigentlich müsste man doch sagen, dass der Japaner das Atommodell entdeckt hat und nicht Rutherford 1911. Nagaoka hieß der Japaner. Der Herr Brassert hat nur übersehen, dass Rutherford den Japaner zitiert, der kennt den, aber er kann damit nichts anfangen, was da steht. Der hat eine Vermutung über eine Natursymmetrie, über irgendwas in der Natur, was sozusagen vielleicht japanisch, philosophisch verstanden ist, aufgeschrieben, aber das ist für einen experimentellen Physiker, der im Laboratorium seine Streuversuche macht, nicht relevant. Der hat gesagt, ja, die Idee gibt es schon, aber wir haben keinen Beweis dafür und deshalb hat er sofort das nicht anerkannt. Das ist ein schwieriger Fall. Wenn Sie Wissenschaftsgeschichte schreiben, Ideen hat man immer schnell gehabt. Also auch die Idee, also eines, dass die Sonne, dass die Erde nicht im Zentrum ist, sondern die Erde um die Sonne kreist, die ist ja aus der Antike. Aber der hatte nicht die geringsten experimentelle Evidenz dafür und es gab überhaupt keine Überzeugung. Also Wissenschaftsgeschichte ist nicht einfach nur Ansammlung von Daten, sondern genau das Hinschauen, welcher Gedanke eigentlich zu welcher Zeit akzeptiert worden ist. Und insofern, also ich finde das Buch von Poske jetzt sehr lohnenswert, empfehlenswert. Und nächstes Bild, er sagt, im Grunde genommen müssen wir den Wechsel vollziehen von der einzelnen Persönlichkeit, das ist eine Darstellung von Kopernikus, der da so sitzt und den Himmel betrachtet und plötzlich Bescheid weiß, hin zu einer weltweiten globalen Vernetzung, wo jeder mit jedem kommuniziert und dann zum Schluss alles rauskommt. Die Frage ist, ich glaube, insgesamt ist sinnvoll zu überlegen, ob Azteken und Islamisten und Menschen aus dem Islam, aus der islamischen Welt oder auch also afrikanische Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte dazugehören. Aber es ist sehr viel schwieriger, das zu sammeln. Und wenn Sie genau hingucken, da fehlt immer eine Theorie dazu. Wir erwarten immer, dass man sagt, ein Atom muss so und so aussehen und die Stabilität ist, weil die und die Gesetze gelten. Das ist viel schwieriger zu finden und nachzuweisen. Aber trotzdem, im Augenblick ist eine Tendenz dazu, global zu denken. Und ich habe gerade dieses Buch vom Surkamp Verlag zur Rezension geschickt bekommen von einem Wissenschaftshistoriker, den ich noch gar nicht kannte. Also so gut ist das. Martin Mulzow. Das Buch heißt Überreichweiten. Perspektiven einer globalen Ideengeschichte. Also das erste Lesen hat den Eindruck, dass das sehr gut ist. Es sind allerdings 600 Seiten, also müssen Sie sich durchwühlen. Das Interessante, was ich finde, ist, dass der Titel Überreichweiten, haben Sie den schon mal gehört? Also wenn Sie Radiosender haben und der sendet zu weit und dann kommt irgendwie ein falscher Empfang bei der nächsten Station, dann sprechen die Techniker von Überreichweiten. Und der Muslim meint, das war früher auch bei Ideen. Da hatte jemand eine Idee in Afrika und dann kam die in Europa an, aber nicht ganz richtig, weil das ja eine Überreichweite war. Wir haben das nicht verstanden und schäkerte alles durcheinander. Also der nimmt das kommunikative Verfahren der Medien und versucht das auf die Verabredungen der geistigen Entwicklungen in der Menschheit zu übertragen, ist hübsch gemacht. Das Auffällige daran ist, also nur um die eigene Position zu zeigen, das sind also 600 Seiten und ich habe mal das Register durchgeguckt. In dem Register kommt kein einziger Wissenschaftler vor, den ich kenne. Ich muss irgendwas völlig falsch gemacht haben in den letzten 40 Jahren, aber ich kann ja daran arbeiten. Also gut, also wir sehen, aber trotzdem ist die Tendenz, eine globale Geschichte zu schreiben, wobei ich nur meine Anmerkung darauf hinweise, das sind so Trends, also Moden. Also jetzt, vielleicht kommt demnächst die feministische globale Theorie oder sowas ähnliches, da muss man aufpassen. Also global ist im Augenblick in und es gab ja auch mal, in der Ökonomie war ja alles globalisiert, bis man gemerkt hat, das ist vielleicht nicht so gut. Aber das, im Augenblick ist das so der Trend, aber insofern also ein Wandel im Denken über die Wissenschaft. Aber was in der Wissenschaft wirklich sich gewandelt hat, im 19. Jahrhundert, ist schon da oben. Das ist das, was Max Weber im Jahre 1917, also der große Heidelberger Sozialwissenschaftler, in einem Vortrag zusammengefasst hat, der heißt Wissenschaft als Beruf. Und ich finde, also ich kann diesen Max Weber insgesamt nicht leiden. Ich kann auch viele Einzelheiten, Aspekte in dem Aufsatz nicht leiden. Aber der Aufsatz selbst ist grandios, da die Idee. Also der kommt am 25. Jahrhundert auf die Idee, dass die Wissenschaft sich vollständig gewandelt hat, dadurch, dass sie ein Beruf geworden ist. Also plötzlich gibt es Pharmaindustrie, chemische Industrie, Leuchtindustrie, überall werden Chemiker gebaut. Und heute, das wissen Sie sicher, ist die Zahl der akademischen Wissenschaftler gering verglichen mit der Zahl der industriellen Wissenschaftler. Die meisten Wissenschaftler arbeiten bei Siemens, Volkswagen, Mercedes, SAP und wie die alle heißen. Also diese Professionalisierung beginnt im 19. Jahrhundert. Und der Max Weber versucht das sozialwissenschaftlich darzustellen, und also nachdem die große Industrialisierung eingesetzt hat. Und das bedeutet, es sind jetzt keine dilettantischen Amateure mehr, die ihr Privatvermögen einsetzen, um ihre Neugier voranzutreiben, sondern es sind jetzt professionelle Forscher, die Angestellte sind, die natürlich vorher was lernen müssen, dafür muss das Schulwesen gemacht werden. Und Weber macht sich jetzt Gedanken, was das heißt. Er hat zwei Sorgen, die er hat, also eine Sorge, die nennt er, dass die Welt jetzt entzaubert wird. Also jetzt haben sie irgendwo ein Problem, dann wundern sie sich nicht mehr über irgendwelche unbegreiflichen Dinge, die da ablaufen, sondern der Techniker, der Experte kommt hier, misst das genau aus und sagt, das ist das und das und fertig aus, dann wird die Welt entzaubert. Das ist meiner Ansicht nach ein großes Missverständnis. Ich halte das sogar für vollständig falsch. Aber habe hier ein eigenes Buch darüber geschrieben, das heißt die Verzauberung der Welt, über das ich jetzt nicht rede. Ich wollte nur was anderes sagen, aber er hat auch die Sorge über die Berechenbarkeit der Welt. Der Weber denkt nämlich, wenn ich eine Gleichung habe, und Galilei hat ja gesagt, das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, also kann ich alles mathematisieren, dann habe ich für alles eine mathematische Gleichung. Wenn ich für alles eine Gleichung habe, dann kann ich das auch berechnen alles. Ich verstehe nicht, warum ihm das niemand erklärt hat, dass das reiner Unsinn ist. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit? Da haben Sie Gleichungen bekommen mit Unbekannten. Wenn die Zahl der Unbekannten größer war als die Zahl der Gleichungen, dann konnten Sie nichts machen. Sie konnten nur was machen, wenn die Zahl der Unbekannten klein ist. Also wenn Sie 5 Gleichungen mit einer Unbekannten haben, das lösen Sie, wenn es nicht überbestimmt ist. Aber wenn Sie mal gucken, wie viele Gleichungen Sie fürs Weltall haben, sagen wir mal 10, von mir doch 12. Und wie viele Unbekannte haben Sie da oben? Nehmen wir mal nur 3 Körper. Dann haben Sie schon 3, von jedem Körper die 3 Dimensionen x, y und z und die Geschwindigkeiten, das sind also 6 mal 3, 18. Das heißt, Sie können die Bewegung von 3 Körpern noch nicht mal berechnen. Und soweit ich weiß, sind im Weltall mehr. Das heißt mit anderen Worten, die Idee der Berechenbarkeit der Welt ist so falsch, das hätte ihm jeder Elementarschullehrer erklären können, aber es hat keiner getan, wenn man keinen Mut hatte, dem großen Weber zu widersprechen. Ich halte das, und der Gedanke der Berechenbarkeit der Welt, durch die Angabe einer Formel für etwas, der hält sich, ist auch einer Unsinn. Inzwischen gibt es sowas wie eine Chaosforschung, es gibt bei der Logik Probleme damit, aber das setzt sich im Allgemeinwissen nicht durch. Die Leute haben immer Angst, da kommt jemand, der bestimmt das, oder die Gene determinieren mich, die Gleichungen determinieren mich. Ist da Unfug. Ist alles Unfug. Das ist eine falsch verstandene Aufklärung mit sozialwissenschaftlichem Impetus. Ich würde gerne irgendwie mit dem Hammer irgendwo draufhauen und dann sagen, so, jetzt habe ich das Problem gelöst, aber da hört ja keiner hin, wenn ich mit dem Hammer auf. Also, machen wir mal was Sinnvolles weiter. Also was dann nach Weber kam, als Weber schrieb, Weber hat die Vorlesung, also insgesamt empfehle ich die Vorlesung. Jetzt gibt es das kleines Recklang-Taschenbüchlein, können Sie kaufen, Wissenschaft als Beruf, der hat auch Wissenschaft als Politik. Jetzt kommt Werbung. Ab März erscheint ein großer Aufsatz von mir, der heißt Wissenschaft als Geschichte. Aber das ist nur, Wissenschaft ist mehr als ein Beruf, ist unsere Geschichte. Aber, das ist was, aber nach, als Weber dachte und schrieb und lebte, da passierte wirklich etwas im Wandel der Physik, nämlich es kam zum Umsturz im Weltbild der Physik. Darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben, das sehen Sie da, ist gerade erschienen. Zweite Auflage ist jetzt erkommen, also ganz stolz darauf. Also die erste Auflage war 4000 Stück. Naturwissenschaftliche Bücher verkaufen sich sonst noch weniger. Und da sind die großen Leute, Planck, Einstein, die haben ganz neue Art des Verständnisses gemacht. Wobei das Interessante dabei ist, die großen Figuren, die man so kennt, wenn man über die Entstehung der Quantenphysik spricht, ist natürlich Planck, der das Quantum eingeführt hat, Einstein, der das Quantum als erster verstanden hat, bei der Anwendung auf das Licht. Aber gerade die beiden, Planck und Einstein, haben die Quantentheorie am Schluss überhaupt nicht mehr verstanden. Das ist einer der seltsamsten Wandel in der Physik, dass die Leute, die die Theorie starten, sie am Ende nicht mehr verstehen und die Leute, die sie am Ende hingekriegt haben, haben sie vom Anfang an nicht verstanden. Das Einzige, was sie sicher sagen können über die Quantenphysik, dass sie funktioniert, zwei Sachen kann man sagen, sie funktioniert, aber wir verstehen sie nicht. Wir haben keine Ahnung, warum das so ist, wie sie funktionieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wo die Leute völlig versagt haben. Also im Jahre 1900 hat Planck die Formel E gleich H mal Nü hingeschrieben. Die ist auch richtig. Also die Energie des Lichtes ist proportional zu seiner Frequenz Nü. Und Einstein hat fünf Jahre später, im Jahre 1905, die berühmte Formel, die Sie alle kennen, E gleich H mal MAC Quadrat. Die erkläre ich jetzt nicht. Aber wenn Sie die zusammenfügen, dann kommt raus, dass M gleich H mal Nü durch C Quadrat ist. Jetzt können Sie sagen, ja und? Nein, nicht ja und. Nü ist eine Frequenz. Und jetzt sagt die Gleichung, dass eine Masse eine Frequenz hat. Mit anderen Worten, dass eine Masse eine Welle ist. Mit anderen Worten, dass eine Masse sich selbst auslöschen kann. Weil Wellen können Licht und Licht kann Dunkelheit ergeben, da kann auch Masse und Masse Dunkelheit ergeben, also nichts ergeben. Die Antwort ist, das geht wirklich. Das hat dann jemand nachgewiesen, aber das hat man am Anfang nicht geglaubt. Das ist völlig unbegreiflich, aber es ist so. Also Sie müssen wissen, der Wandel der modernen, Physik besagt, dass Sie mit der Rationalität der Mathematik völlig klare Einsichten haben können, aber dann zum Schluss nicht mehr verstehen, was da eigentlich herausgekommen ist. Sie sollten nicht, tun Sie nicht so, als ob ein Philosoph, der herkommt und sagt, ich erkläre Ihnen jetzt die Quantentheorie, ob der Bescheid wüsste. Einstein hat 50 Jahre lang über die Frage nachgedacht, ob er versteht, was Licht ist. Und am Ende seines Lebens hat er gesagt, nee, er versteht es nicht. Er hat nur das Gefühl, dass jeder Lump meint, das zu verstehen. Das Wort Lump ist von Einstein. Also jeder kommt her und sagt, ich weiß, was Licht ist, ich weiß, was eine Masse ist. Einstein sagt, wissen wir nicht. Das Einzige, was hier was rauskommt, ist, dass die Welt ein Geheimnis ist. Und dabei halt, das ist das, was ich am Anfang sagte, die Menschen fangen an, mystisch zu denken, setzen die Rationalität ein, um zum Schluss wieder in den Mystizismus zu landen. Das ist wahrscheinlich das Schicksal der Wissenschaft. Aber das ist zu groß, das müsste ein Vogel sein. Ich bin ja nur Frosch, der im Schlamm der Wissenschaftsgeschichte rum argumentiert und mal gucken, wie weiterkommt. Also das große, hast du jetzt eins weitergehüpft? Ne, muss noch eins kommen. Oder habe ich die falsche, machen wir eins weiter. Ach gut, da habe ich die falsche. Also das ist eine berühmte Aufnahme, die hängt bei mir auf dem Schreibtisch. 1927 haben sich da die Physiker der Welt getroffen, um zu feiern, dass sie also die Atome verstanden hatten. Und das ist das berühmte Gruppenbild mit Dame, also die großen Protagonisten sind die Einstein in der Mitte. Daneben ihm sitzt Lorenz und dann die Madame Curie und Max Planck. Und im Hintergrund sehen Sie oben rechts so Heisenberg, Pauli, Born und Bohr, die das Ganze gemacht haben. Also ich muss einmal am Tag dieses Bild angucken. Und dann, so früher und dann machte man das, glaube ich, dann musste man sich verbeugen und sagen, das ist die große. Aber dieses Bild ist noch aus folgendem Grunde wichtig. Das nächste bitte. Ja, jetzt stimmt. Es gibt ein Buch über die Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte etwa nach diesen 30er Jahren, nach den frühen 30er Jahren. Und das heißt Hitlers Geschenk an die Welt. Und das Titelbild dieses Buches, also der Umschlag, ist dieses Bild, was Sie eben gesehen haben. Die Leute, die Sie da drauf nehmen, sind alles Europäer, aber die sind alle in die USA gegangen. Und danach, nachdem die sich da versammelt haben und nachdem die Nationalsozialisten gekommen sind, hat sich die Wissenschaft in dem Sinne auch vollständig gewandelt, dass die Sprache sich gewandelt hat. Was vorher auf Deutsch publiziert wurde, musste jetzt auf Amerikanisch publiziert werden. Es ist ein vollständiger Wechsel in der Sprache. Sie können mal überlegen, was das heißt. Also ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Eines der schwierigeren Überlegungen, die die Physiker hatten und über heute noch haben, ist, was ist ein Atom wirklich? Was ist ein elektrisches Feld wirklich? Was ist eine Kraft wirklich? Also die Frage nach der Wirklichkeit. Aber Wirklichkeit hat im Deutschen zwei Begriffe, nämlich Wirklichkeit und Realität. Und das ist was anderes, da gehe ich jetzt nicht darauf ein, also in der Realität steckt das Res drin, die Sache. Die Wirklichkeit braucht gar keine Sache, die ist einfach wirklich, die wirkt einfach. Die Amerikaner haben das nicht. Die Amerikaner, den Unterschied zwischen Reality und Wirklichkeit erklären müssen, scheitern sie. So wie zum Beispiel wir scheitern, wenn ein Amerikaner uns den Unterschied zwischen Sky und Heaven erklären will. Wir haben nur ein Wort dafür, nämlich Himmel. Also Sprachen können schon entscheidend das Denken beeinflussen und dann sagen, wie weit ich denken kann. Aber der Wandel, jetzt, auf den es ankommt, ist, dass in dem Moment die amerikanische Sprache übernimmt. Dadurch wird das Philosophische in den Hintergrund gedrängt. Ich zeige Ihnen auch gleich, was damit gemeint ist. Und die Frage Welle und Teilchen wird zum Beispiel überhaupt nicht mehr diskutiert. Das war das ganze Streitgespräch in den 20er Jahren, ist ein Elektron eine Welle oder Teilchen, ist Licht Welle oder Teilchen, die Amerikaner interessiert es überhaupt nicht mehr. In dem Standardmodell, das ich Ihnen gleich vorstelle, kommen nur noch Teilchen vor, Wellen existieren für die gar nicht mehr. Und selbst, also da kommen wir dann gleich drauf. Und das andere, was in Amerika auf jeden Fall das Besondere, also ein großer Wandel ist, dass jetzt Großforschung kommt. Also zwar, da steht ja jetzt unten CERN, wir wissen alle, dass das in Europa ist, aber die ursprüngliche Idee, solche Riesenbeschleuniger zu bauen, ist amerikanisch. Die haben das nur deshalb nach in CERN verlagert, weil in Amerika ein Senator mit seiner Stimme es geschafft hat, die Finanzmittel für den Bau zu verweigern. Also auf die Frage, ob man mit dem Beschleuniger die Existenz Gottes nachweisen könnte, die negative Antwort bekommen hat. Also wenn man kann so beschleunigen, wie man will, Gott kommt da nicht mehr vor. Und dann hat er gesagt, da brauchen wir das nicht. Und dann hat man gesagt, aber wir haben so weit vorarbeitet, haben sie das Geld transferiert nach Genf und da ist es dann jetzt das nächste Bild. Und da sehen Sie was groß. Das hatten wir doch schon. Nee, das hatten wir doch. Jetzt kommt das Foto von dem CERN nicht. Muss ein Foto kommen. Da. Also so groß ist CERN. Also falls Sie mal eine Vorstellung haben, da unten ist ein Flughafen, da sehen Sie die Alpen. Dieser blaue Ring, das ist ungefähr das moderne Großforschungsprojekt am CERN, ist nur, um Ihnen zu sagen, wie groß das wirklich geworden ist und was man daran tatsächlich im Augenblick erarbeitet, ist das nächste Bild. Das ist dieses Standardmodell der Teilchenphysik. Von dem haben Sie sicher schon mal gehört. Das sind sozusagen alle Teilchen, die existieren. Mit denen können Sie alles erklären. Wobei das Interessante ist, dass die Tabelle sieht ganz hübsch aus. Aber in Wahrheit ist das so eine Gleichung. Und das ist der Lagrange-Mechanismus zum Erklären der Teilchen. Ich halte das alles für Quatsch. Also es gibt viele Leute, die das für Quatsch halten, aber es wird gut bezahlt. Die Amerikaner dominieren das, deshalb wird das von Amerika gut bezahlt. Die Europäer haben da nicht viel Interesse dran. Und am CERN wird auch in ganz andere Richtung gearbeitet. Wenn du noch einmal zurückkommst, Sie sehen, da ist oben so ein H-Ding, steht H. Das ist das Higgs-Teilchen. Higgs ist ein schottischer Physiker, der die Idee hat in den 60er Jahren, dass man so ein Higgs-Teilchen braucht, um das zu erklären, was man Masse nennt. Es gibt viele Bücher, die sagen, das Higgs-Teilchen ist ein Fake oder ist ein Schwindel. Auf jeden Fall ist unklar, was gemeint ist. Eins ist nur sicher. Also ich versuche immer den Leuten Ehrlichkeit zu unterstellen. Eins ist nur sicher, das Higgs-Teilchen ist kein Teilchen, mit Sicherheit nicht. Das kann höchstens ein Feld sein. Aber wenn ich Ihnen jetzt versuchen würde, den Unterschied zwischen Feld und Teilchen zu erklären, dann brauchen wir länger. Ein Elektron ist zum Beispiel auch kein Teilchen, obwohl Sie alle denken, das sei eins. Ein Elektron ist ein Feld, ein Punkt in einem Feld. Es ist schwierig, das zu sagen. Da hätte vielleicht Galilei sogar recht, dass das eine mathematische Sprache ist, aber das ist viel subtiler und schwieriger. Nur das kommt in der öffentlichen Darstellung nicht vor. Ich habe jetzt viele Artikel daraufhin durchgelesen, ob da irgendeiner mir mal erklärt, warum das Higgs-Teilchen eigentlich ein Feld ist und warum man das als Feld aber so schwer messen kann. Und dabei kommen dann immer so Unterhaltungssätzchen da rein. Und jetzt habe ich endlich das Wort dafür gefunden. Alexander von Humboldt hat immer dann, wenn jemand naturwissenschaftliche Einsichten so ein bisschen unterhaltsam darbieten wollte, sagte, das ist bestenfalls Halbkultur. Das finde ich gut. Also Wissenschaftsjournalismus über dieses Standardmodell ist Halbkultur, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also das nächste Bild, das sehen Sie die Gleichung, die brauchen Sie nicht zu wissen, aber das, was ein Wandel ist bei der Großforschung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist ein ganz großer Wandel in der Wissenschaft ist, ich hatte das am Anfang gesagt, am Anfang waren Einzelne, die gearbeitet haben, und jetzt ist es Teamwork. Also am Anfang, und zwar, das Teamwork ist systematisch entstanden. Es waren erst, also Einzelne, also Einstein, Planck und auch Heisenberg und Bohr, die, was war im Wesentlichen, haben die einzeln gearbeitet. Und dann kamen Duos. Also das berühmteste Duo, das Sie wahrscheinlich kennen, ist das Duo aus Watson und Crick, von dem wir die Doppelhelix verdanken. Und dann mein Lehrer Delbrück mit einem Italiener Luria zusammen. Die haben die moderne Genetik auf den Weg gebracht. Und die Quantenmechanik ist dann von drei Leuten zustande gebracht worden. Also die theoretische Fassung von Born, Jordan und Heisenberg. Also das sind die Ideen, dass plötzlich Teamwork gefragt ist. Nächstes Bild bitte. Und dann wurden... Ach so, da sind die beiden. Ja. Also irgendwie habe ich die falsche... Also ist in Ordnung. Sie kennen sie, die beiden, das ist Crick und Watson. Die brauchen wir aber jetzt nicht genauer zu betrachten. So, kam auch die Idee auf von Niels Bohr vor allen Dingen, dass man für solche Teamworks Institute brauchte. Da sehen Sie das Niels Bohr-Institut in Kopenhagen, das damals gebaut wurde und in dem die Wissenschaft der Quantenmechanik vorangetrieben wurde. Einer der Leute, die damals da arbeitete, war Karl Friedrich von Weizsäcker. Und Karl Friedrich von Weizsäcker hat den Vorschlag gemacht, den finde ich unheimlich gut. Man sollte, wenn eine Publikation aus dem Institut kommt, keinen Namen mehr drauf schreiben, sondern nur schreiben, aus dem Institut für theoretische Physik, Punkt. Und dann kam die Information, die Namen spielen keine Rolle mehr, sagt Weizsäcker. Ich halte das für falsch, aber das war damals die Tendenz. Hauptsache, wir sagen, wir haben aus der Physik, wir kommen aus Kopenhagen, wir kommen aus der Quantenmechanik, und das ist dann genau das, also das hatte ich dann weiterentwickelt. So, das nächste Punkt. Also, dann ist aber noch ein Wandel in der Wissenschaft im 20. Jahrhundert, auf den ich gerne hinweise, den ich aber selten wirklich betont finde. Im 19. Jahrhundert war die Wissenschaft drauf und dran, alles festzulegen, zu bestimmen. Das hat ja auch Max Weber dann noch gesagt, alles berechenbar, alles bestimmbar. Und wenn Sie Zeitungsartikel sozusagen vom 1. Januar 1900 lesen, da steht drin, ach, bald können wir alles berechnen, können wir alles messen, können wir alles angeben. Und dann passiert was ganz anderes. Das 20. Jahrhundert ist nämlich voller Unsinn. Jetzt ist das nicht im wörtlichen Sinn zu verstehen, sondern es passieren nur Dinge, die eine Vorsilbe unterführen. Also Max Planck entdeckt die Unstetigkeit bei den Atomen. Einstein entdeckt die Untrennbarkeit von Raum und Zeit. Und er entdeckt noch die Ununterscheidbarkeit von Teilchen. Also Teilchen haben gar keine Individualität. Sie können, hier ist ein Teilchen, und dann sagen Sie das Zweite, jetzt hören Sie fragen, ist das dasselbe oder ein anderes? Das können Sie nicht sagen. Teilchen haben so etwas nicht. Also Teilchen, also die atomaren Teilchen, sind was völlig anderes. Anderes als ein Fußball, da wissen Sie, oder ein Ei. Ein Ei können Sie eine Markierung dran machen, dann ist das, wissen Sie, das Ei haben Sie schon gekocht oder das haben Sie noch nicht gekocht, das können Sie auch anders rauskriegen. Aber bei Elektronen können Sie es nicht. Die haben überhaupt keine Identität mehr. Da geht so die Kategorie der Identität verloren, und das ist verwirrend für manche Leute. Dann gibt es noch weiter, Heisenberg kommt dann mit der Idee der Unwirklichkeit der Atome, dass es die Atome in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern die Bahn eines Elektrons entsteht nur dadurch, dass ich sie beschreibe. Und das Atom entsteht nur dadurch, dass ich eine Gleichung für das Atom angebe, aber das Atom selbst hat keine materielle Konkretisierung. Und dann kommt noch dazu, dass selbst in der Mathematik so etwas wie eine Unvorhersagbarkeit dieser Sachen ankündigt. Die Heisenberg entdeckt noch die Unbestimmtheit in der Quantenphysik. Ein Herr Gödel kommt auf die Unentscheidbarkeit von bestimmten Theoremen. Und heute, der Nobelpreis in diesem Jahr an Anton Zeilinger ist vergeben worden für die Entdeckung der Verschränkung. Das kann man auch von der Untrennbarkeit, können wir auch Untrennbarkeit nennen. Wenn Sie zwei Teilchen mal hatten und die waren zusammen, die fliegen auseinander, dann können Sie nicht sagen, jetzt ist das eine Teilchen da, das andere Teilchen da, sondern die sind untrennbar verbunden, in dem Sinne, dass wenn Sie hier eine Messung machen, bestimmen Sie die Qualität des anderen Teilchens sofort mit, und zwar ohne Zeitverzug. Mit anderen Worten, alles Metaphysik. Denn Da ist gar keine Zeit möglich. Also auch Einsteins Relativitätstheorie, keine Anwendung. Eine Verschränkung ist einfach eine gegebene Eigenschaft unserer Daseins oder unserer Seinsweise. Und das ist völlig rätselhaft. Aber wenn Sie historisch gucken, gab es das schon mal. Als Newton, lang, lang ist es her, im späten 17. Jahrhundert überlegte, wie man erklären kann, dass ein Apfel zu Boden fällt. Oder Sie können auch überlegen, wie es kommt, dass Sie in dem Sessel, in dem Stuhl sitzen können. Sie fallen ja nach unten, nur der Stuhl hält Sie fest. Wenn der Stuhl weg ist, fallen Sie weiter bis auf den Boden, dann hält Sie der Boden. Also Sie fallen. Wie kommt das Fallen zustande? Und da hat Newton gesagt, das kommt dadurch zustande, dass es eine Schwerkraft gibt. Hat aber gleichzeitig einen Brief an einen Freund geschrieben, dass die Leute das glauben, finde ich komisch. Ich habe doch gar keine Ahnung, was da die Schwerkraft sein soll, wie die wirken soll, wo die ist da nichts. Das ist einfach Leere. Das ist absurd anzunehmen, dass da eine Schwerkraft existiert. Mit anderen Worten, da ist eine spukhafte Fernwirkung. Und genau dasselbe Wort hat Einstein benutzt, um zu erklären, dass er an die Verschränkung nicht glaubt. Das wäre eine spukhafte Fernwirkung. Was Sie also tun müssen, um es zu erklären, Sie müssen in die Fernwirkung durch eine Nahwirkung ersetzen, indem Sie in die Leere, die da anscheinend zu sein scheint, etwas fühlen, reintun. Und die Physiker haben dann ein Gravitationsfeld da hineingetan. Und der Zeilinger tut ein Informationsfeld da hinein. Das heißt, die Verschränkung kommt zustande dadurch, dass zwischen Teilchen ununterbrochen Informationen ausgetauscht werden. Ja, aber wie denn? Wie denn? Ist völlig unklar. Und Zeilinger ist dadurch zu dem erstaunlichen Schluss gekommen, dass Wirklichkeit und Information nicht zu trennen sind, ununterscheidbar. Das ist der eigentliche Unsinn des 20. Jahrhunderts. Also ich finde, das ist so spannend. Vor allen Dingen weiß keiner genau, ob das alles stimmt. Und da kann man darüber nachdenken. Kann jeder darüber nachdenken. Sie können sich ihre eigenen Gedanken machen. Aber und dabei ist dann Folgendes passiert. Also ich habe noch einen Hinweis. 1933 hat der Robert Musil den Roman geschrieben, Mann ohne Eigenschaften. Und da stehen viele schöne Sachen drin. Also ich meine, der Roman ist zu lang, um wirklich sich die ganze Zeit lang gütlich zu tun. Aber zwischendurch kommt eine Stelle, er sagt, die Wissenschaft hat heute so viel unermessliche Undurchsichtigkeiten produziert, dass man Zeitungen damit füllen könnte und wir würden alle nur glotzen. Das finde ich gut. Und das, wenn Sie wirklich die Wissenschaft berichten, ist alles unermessliche Undurchsichtigkeit. Ah, das ist Wissenschaft. Und das hat bedeutet Folgendes, nächstes Bild, dass wir eine Flucht aus dem Rationalen antreten müssen, um damit fertig zu werden. Rational kommen Sie nicht hin. Und das hat Wolfgang Pauli, der große Physiker, schon 1956 gesagt, das Rationale führt zur Annahme einer nicht direkt sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit, deren Wirkungen aber so konkret wie atomare Explosionen sind. Ein Flucht aus dem bloß Rationalen, bei dem der Wille zur Macht als Hintergrund niemals ganz fehlt, in dessen Gegenteil, ist naheliegend und gefühlsmäßig unerlässlich. Ich finde das einen ganz entscheidenden Gedanken. Kommt da jetzt noch mehr? Mir fehlt eine Blase. Ach hier, doch, jetzt kommt. Ja, stimmt, da fehlt sogar noch was. Also, das sind einige Wandeln, die ich hingeben muss. Aber was geht es noch? Der nächste Wandel, den Sie alle beobachten können, ist, wir erleben jetzt eine Wissenschaft voller Datenmengen. Und ich nenne das gerne inzwischen eine internationale Interdisziplinarität. Und das wird publiziert von Teams, wo Sie keinen Einzelnen mehr nachlesen. Oder können Sie da einen erkennen? Also das ist so eine durchschnittliche Menge von Leuten, die eine Arbeit schreiben. Was ich daran bewundere, ist, wie die das jemals hinkriegen, bis die alle die Korrektur und Durchgänge gemacht haben. Und das sind keine Chinesen, sondern das sind Amerikaner. Also es ist eine amerikanische Universität. Also das ist so eine durchschnittliche Menge von Teams, die da arbeiten müssen. Und die führen im Grunde genommen ihr Eigenleben und da kommen sie auch nicht rein. Und wenn die ihre Seminare halten, von außen kommt da keiner mehr zu, um das zu verstehen. Und insgesamt, das ist jetzt ein anderer Punkt, mit dem will ich dann auch schließen, insgesamt passiert es ja, dass viele Leute sich darüber beklagen, dass die Wissenschaft eigentlich unverständlich geworden ist. Also der kettenrauchende Kanzler Schmidt hat ja immer gesagt, die Wissenschaft hat eine Bringschuld. Die müsste den Leuten erklären, was der Fall ist. Dann hat man ihm das erklärt, aber er hat das nicht verstanden. Der hat nie verstanden, was eigentlich, also der würde heute nicht verstehen, was eine Inzidenz ist oder eine Exponentialfunktion ist. Er würde das nicht verstehen, das interessiert ihn auch nicht. Damit kann er ja kein Budget machen. Aber, und was ich habe dann damals immer versucht zu sagen, neben der Bringschuld gibt es auch eine Hohlschuld. Also Sie, wenn Sie über Wissenschaft informiert sein wollen, müssen Sie auch Bescheid wissen. Also Dürrenmatt hat geschrieben, was alle angeht, müssen alle entscheiden. Aber das ist ja keine Nützlichkeit. Was alle angeht, müssen alle verstehen, damit alle entscheiden können. Aber wie wollen Sie Wissenschaft verstehen? Wie wollen Sie die moderne Wissenschaft verstehen? Und die Klage darüber ist nicht neu. In meinen Augen ist die präziseste oder hübscheste Formulierung darüber von Einstein, schon 1930. Da hat er eine Funkausstellung in Berlin eröffnet. Und da sagt er, sollen sich alle schämen, die sich der Wunder von Wissenschaft und Technik bedienen und geistig nicht mehr davon verstehen, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. Sie können jetzt nicht hier überlegen, ob Sie als Handynutzer was anderes sind als konsumierende Kühe. Wenn Sie dieses Zitat nicht glauben, machen Sie Ihr Handy auf, geben Sie YouTube ein und bei YouTube sagen Sie Einstein 1930 Funkausstellung, dann spricht er zu Ihnen. Das ist das Wunder der modernen Technik. Und ich wette, Sie können keinen einzigen Schritt davon erklären. Sie wissen noch niemals, wie die Farben da zustande kommen. Sie wissen gar nicht, wie die Sprache aus dem Text rauskommt. Früher hat man bei Sprachbau eine Sprachträger, eine Schallplatte, eine CD oder sonst irgendwas. Wo ist denn jetzt der Sprachträger in dem Ding? Wie macht ihr das? Und wie kommt die Musik daraus? Und wie kommen die Farben da rein? Ich vermute, dass Sie da auch nicht drüber Gedanken gemacht haben, da würde Einstein ja das Licht daran, dass Sie Kühe sind. Also natürlich, Anwesende sind ausgeschlossen. Aber ich halte das für ein ernsthaftes Problem, weil überlegen Sie mal, was wissen Politiker heute entscheiden müssen. Die müssen ja nicht entscheiden, ob der Puma-Panzer so teuer sein darf oder sonst irgendwas, sondern die müssen entscheiden, wie sie den Klimawandel, die Biodiversität retten, wie sie die Corona-Pandemie eindämmen und wie sie die Energiekosten senken. Und bei jedem Schritt, den sie machen, kommt Energie, kommt Wissenschaft. Sie müssen ja unterscheiden zwischen Watt und Erg und Öl. Also, ich glaube nicht, dass die irgendwas davon wissen. Ich glaube, das große Dilemma unserer Zeit ist, dass wir Politiker haben, die gar nicht mehr wissen, wovon sie reden. Es könnte sein, dass das vorher auch schon so war, nur merkt man es heute deutlicher als Wissenschaftler. Wir haben keine Allgemeinbildung mehr in der Naturwissenschaft und das liegt vor allem lange, komme ich zu einem Ausgangspunkt zurück, dass wir keine Geschichte der Naturwissenschaft kennen. Sie können Wissenschaft nur verstehen, wenn Sie die historische Herkunft kennen, wenn Sie wissen, warum das so gemacht worden ist, an welchen Stellen Schwierigkeiten aufgetaucht sind, damit die dann auf welche Weise die gelöst worden sind. Das hat mal zusammengefasst für mich, ja, ein Franzose namens Jacques Bazin: Die westliche Gesellschaft beherbergt die Wissenschaft wie einen fremden, mächtigen, geheimnisvollen Gott. Da sind wir schon wieder beim mystischen Geheimnisvollen. Unser Leben wird von seinen Werken verändert, aber die Bevölkerung des Westens ist von einem Verständnis dieser Macht wohl ebenso weit entfernt wie ein Bauer in einem abgelegenen mittelalterlichen Dorf es von einem Verständnis der Theologie des Thomas von Aquin gewesen ist. Ich halte diesen Satz für wahr. Und wir haben ja auch in Deutschland, in den Buchhandlungen finden Sie keine Biografien, Sie finden auch keine, zum Beispiel wenn Sie in die Buchhandlung gehen und suchen ein paar Texte von Max Weber oder Hegel oder finden Sie beliebig viele. Aber gehen Sie in eine Buchhandlung, Sie hätten gerne eine Auswahl von Texten von Werner Heisenberg, Max Planck und Albert Einstein. Da stehen die aber doof auf der Straße. Also da gucken die nach. Also ich habe da mal früher als kleiner Junge Scherze gemacht. Buchhandlung, dann hätten gerne die kleine Nachtmusik von Rembrandt, Sie wissen doch, tatatata. Und dann hat er gesagt, die hätten die kleine Nachtmusik nur von, Mozart. Also ich glaube, dass wir keine Bildung mehr haben, kein Verständnis mehr haben und das liegt daran, dass uns niemand die Geschichten erklärt. Aber ich versuche das die ganze Zeit, deshalb empfehle ich meine Bücher, aber das hatte ich schon mal gesagt. So, letzte Folie, diese Lücke, und das ist jetzt der Punkt. Undeutliche Wissenschaft. Diese Lücke ist größer geworden, als sie vor 100 Jahren war, als man sich noch mit den Hauptergebnissen der Wissenschaft vertraut machen konnte. Damals, aber inzwischen hat die Wissenschaft mehr Tatsachen entdeckt, als sich in einem Kopf zusammenhalten lassen. Sie besteht viel, die Wissenschaft hat, und dabei hat die Wissenschaft aufgehört, und das ist der wichtige Punkt, ein Gegenstand der Kontemplation zu sein. Und Jürgen Habermas sagt das explizit, dass sie das nie gewesen ist. Er will das gar nicht, dass sie das wird. Ich weiß nicht, warum er das sagt, das hat er schon 3-4 Mal gesagt, immer wieder, und alle, das Feuilleton klatscht sofort, alle die Sozialwissenschaftler, die keine Ahnung, klatschen sofort. Ich finde, das ist ein Schaden an der deutschen Zukunft. Also wir brauchen jemanden, der die Wissenschaft als kontemplatives Element, als geistige Qualität, als Kultur vermittelt. Ich versuche das ja die ganze Zeit, aber ich gebe zu, ist nicht so erfolgreich. Jetzt habe ich noch einen Versuch unternommen und dann ist Schluss. Das Buch heißt Wider den Unverstand. Das ursprünglich sollte der Titel heißen Blödem Volke unverständlich. Das ist eine Zeile von Christian Morgenstern aus den Galgenliedern. Und der sagt, dass wir, also wir müssen wirklich mehr wissen, also über bestimmte Dinge, um Vergnügen an den Sachen zu haben. Und wir müssen einfach verstehen, wir müssen staunen lernen über die Dinge, wir müssen Vergnügen haben. Und mein Vorschlag ist, wenn die Wissenschaft einen Wandel braucht, die braucht nicht den Wandel zum globalen Verständnis, sie braucht den Wandel zum privaten Verständnis. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich kann auch stehen.
Ja, herzlichen Dank, Ernst-Peter Fischer, für den wilden Ritt. Warten wir die Rückzugsbewegung ab, Sie können nachdenken, ob Sie einsteigen wollen in die Diskussion. Als Philosoph würde ich jetzt sagen, das Plädoyer für das Geheimnis, für das Mystische ist ja auch eine Form von Rationalität. Also aus der Nummer kommen wir nicht so leicht raus, aber geschenkt. Bitte. Ja. Also, ja. Sie fragen, wie wir uns auf eine vernünftige Mystik hinbewegen können.
Also, das. Nein, also ich trau mich da nicht wirklich was zu sagen. Also, das Wesentliche ist, dass man akzeptiert, dass bestimmte Sachen geheimnisvoll sind. Also, ich kann nicht erwarten, wenn ich zum Beispiel. Das ist auch eine These, die geht auf, in dieser Formulierung auf Karl Friedrich von Weizsäcker zurück, dass die Wissenschaft keine Geheimnisse aufhebt, sondern sie nur vertieft. Und in meinen Augen ist das eigentlich das Wesentliche der Wissenschaft. Dass die dann nebenbei das Ingenieurswesen verbessert, ist eine schwierige Frage, wie das kommt. Aber wenn Sie zum Beispiel überlegen, wie es kommt, dass ein Gegenstand fällt, der hat man so eben von besprochen, dann sagen Sie am Anfang, das ist die Schwerkraft. Dann sagt der Newton, aber das kann nicht sein, da fehlt noch was. Dann kommt im 19. Jahrhundert, sagt man, da ist ein Gravitationsfeld. Und dann sagt der Nächste, aber dann muss man erklären, was ein Feld ist. Und dann kommt Albert Einstein her und sagt, ja, ein Feld kommt dadurch zustande, dass die Materie in der Lage ist, die Raumzeit zu krümmen. Jetzt haben Sie es verstanden. Also das ist das, was ich meine. Das ist das, was Wissenschaft wirklich macht. Sie geht von einer Erklärung zur nächsten, aber geheimnisvolleren Erklärung. Und meine These ist, aber ich warte auf ein Gegenbeispiel. Meine These ist, dass jede Erklärung der Wissenschaft geheimnisvoller ist als A, die vorhergehende Erklärung und B, das Phänomen, das sie erklären will. Wenn Sie mir ein Gegenbeispiel bringen, ziehe ich den Satz zurück. Und ich glaube aber, dass das wahr ist. Und dann ist Folgendes, dann müssen Sie sich mit dem Geheimnis anfreunden. Dann können Sie nicht mehr sagen, um Gottes Willen, ein Geheimnis, da will ich nicht. Dann müssen Sie sagen, das Geheimnis ist doch das Eigentliche, auf das es ankommt. Das Geheimnis ist das, das ich liebe. Übrigens, das Wort Geheimnis ist von Luther. Das ist die Übersetzung des Mysteriums, aber warum er das so übersetzt hat, ist. Und er meint damit Geheimnis etwas in mir. Und was sie eigentlich tun, ist bei diesem Nachdenken, dass sie die Welt verlassen, also sie setzen sich mit der Welt auseinander, aber nur um zu sich selbst zu kommen. Und das nannte man, glaube ich, früher Mystik. Und ich glaube, dass die moderne Mystik wäre, das Nachdenken über die Geheimnisse, die die Wissenschaft offenbar durch Beobachtung auch erkennen kann, um dann sich selbst als geheimnisvolles Wesen, dass das zu verstehen versucht, zu erfassen. Aber da würde der Philosoph gleich sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, so einfach nicht, Fischer. Das kann sein. Ich glaube, dass da aber das zentrale Problem unseres Umgangs mit den Komplikationen der Wissenschaft ist. Wenn Wissenschaft einfach wäre, so, da ist ein DNA-Molekül und da ist eine Zelle, dann ist es ja machen Sie ein mechanisches Modell, aber die taugen nichts mehr. Die mechanischen Modelle kommen überhaupt nicht weiter. Sie müssen was völlig anderes machen, verschränkte, komplexe Zusammenhängemodelle. Und jetzt ist die Frage, wann sind Sie damit zufrieden? Und das ist, also Sie müssen die Welt als Geheimnis betrachten. Und das Gute daran ist, wenn Sie das tun, dann bleibt die Welt offen und spannend. Und das Einzige, was Sie doch hoffen, dass die Welt offen bleibt und spannend, wenn Sie alles wüssten, um Gottes Willen. Also, aber in die Richtung, aber ich, also wenn Sie jetzt das Mystische konkreter auf Personen, die noch zusätzlich eine religiöse Bindung haben wollen, beziehen wollen, dann wird es schwieriger. Da wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Ich beziehe das so sehr auf das persönliche Verlangen nach dem Geheimnisvollen. Und ich glaube, also ich wäre für ein neues Plädoyer für Aufwertung des Geheimnisses. Also nicht das Geheimnis im Sinne von, was die CIA macht und was Putin, KGB und so die machen. Also geheim, das ist nicht gemeint. Sondern sie stehen jetzt vor einem Phänomen, also bei Goethe können Sie das auch finden, der steht vor dem Phänomen Morphologie der Pflanze und er weiß es eigentlich nicht, aber er schreibt die ganze Zeit weiter. Und dann sagt er zu Schluss, es ist rätselhaft, erstaunlich. Ich suche immer noch nach der ästhetischen Formel. Ja, kann er machen. Aber er sagt, hätte sagen müssen, das Geheimnisvoll ist. Und er aber es fasziniert und gepackt. Und Einstein sagt, das Einzige, was Menschen interessiert, worüber sie staunen und sich wundern können, ist das Geheimnisvolle, nicht die Lösung. Die Lösung ist dann langweilig. Also wenn Sie einen Krimi kaufen und Sie wissen schon, der Gärtner ist der Mörder, dann war es das schon. Aber jetzt.
Ich würde es mir noch viel einfacher machen.
Ja, bitte.
Jetzt kommt's. Ich würde sagen, das sind nur zwei unterschiedliche Zugänge im verzweifelten Versuch, die Welt zu verstehen.
Ja, also bitte. Aber das Wesentliche ist, dass wir das versuchen, die Welt zu verstehen. Und wir können gar nicht anders.
Genau, davon können wir nicht lassen. Ja. Ich muss das jetzt für unsere Aufnahme klar, zusammenfassen, klar. Sonst versteht kein Mensch, was hier diskutiert wird. Also, ich versuche es mal runterzudampfen. Der Einwand oder Vorschlag ist, klar, viele von uns verstehen die Technik zum Beispiel, die wir nutzen, nicht. Aber im Unterschied zu früher sehen wir das nicht als irgendeinen Zauber, eine Hexerei an, sondern gehen davon aus, dass irgendjemand das schon verstehen wird. Ja? Jetzt.
Und das stimmt eben nicht. Also Tesla, nicht der Mann, der das Auto baut, sondern der ursprüngliche Ingenieur aus Kroatien, der hat am Ende seines Lebens geschrieben, er hat 50 Jahre lang über die Frage nachgedacht, was Elektrizität ist. Und er weiß es nicht. Einstein hat gesagt, er hat 50 Jahre lang über die Frage nachgedacht, was Licht ist. Er weiß es nicht. Und so weiter. Sie können viele Beispiele. Madame Curie hat gesagt, sie hat ewig darüber nachgedacht, was die radioaktive Strahlung ist. Sie weiß es nicht. Die haben dafür Nobelpreise gekriegt, die funktionieren, die Dinge. Das ist ja das seltsame Phänomen. Dass die Dinge, also ich denke, jetzt verstehen Elektrizität, können Sie natürlich sagen, Sie verstehen Elektrizität, wenn Sie die Maxwell-Gleichungen aufschreiben und dann berechnen, was für eine Kraftwirkung rauskommt, wenn Sie unter den und den Bedingungen das einschalten. Das geht auf jeden Fall. Das funktioniert. Aber dann haben Sie sozusagen das in der Symbolsprache übersetzt. Die Symbolsprache verknüpfen Sie mit Operationen und dann kommt da was raus, mit Zahl, und dann sagen Sie, ja, jetzt habe ich es verstanden. Nein, nein, Sie wollen ja verstehen, was da sozusagen irgendwie im, wie sagt man, im Seinswesen oder im Ontologischen passiert. Und das tut man nicht. Das Elektrizität ist ein Geheimnis, Licht ist ein Geheimnis. Und was meinen Sie, Farben sind das rechte Geheimnis? Der Goethe meinte, er könnte das sofort erklären. Also der Unterschied zwischen der mittelalterlichen Hexe und dem modernen Umgang mit den unbekannten Sachen ist, dass Steve Jobs...
Die Herren, ich muss um Disziplin bitten. Ich möchte gerne meine Aufnahme gut haben. Das ist das Einzige, was ich verstehe. Und das geht nicht so. Also wir müssen immer irgendwie das hinkriegen, dass das drauf ist. Es wurde korrigiert. Es geht um die Illusion des Verständnisses. Ja. Und ich würde da an der Stelle auch nochmal einhaken. Das ist vielleicht halt die Macke des Naturwissenschaftlers, dass er gerne wissen möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Da sagt der Geisteswissenschaftler ganz entspannt, ja wie auch? Natürlich nicht. Ja, nein.
Er will es nicht wissen?
Nein, er wird schon gern wissen wollen, aber er weiß, dass wir aus den Grenzen unseres Denkens halt nicht rauskommen.
Ja, das könnte sein.
Ja, könnte sein, ist so, glaube ich. Hier haben wir noch eine Frage.
Also ich wollte noch eins zur Magie sagen, wenn ich das sage. Ja. Also natürlich haben wir heute keine Hexen mehr, die wir anbieten, aber wir haben Kommerzgenies wie den Steve Jobs, der sein iPhone dadurch protegiert, dass er sagt, das ist reine Magie. Er wird deswegen nicht verbrannt, aber das Wort Magie lockt immer noch. Also die Hexe war auch, Hexentrank auch noch in Goethes Faust. Aber Magie ist es davor, und wenn wir sagen, das ist ja Magie, dann sind wir positiv damit beschäftigt und nicht negativ in dem Sinne, um Gottes Willen, das müssen wir abschaffen, sondern Magie ist das, was ich kaufen will. Das ist eine ganz andere Überlegung, zu der ich jetzt nur dieses Schlagwort gegeben habe, ohne einen sinnvollen Zusammenhang zu erklären. Ja, sollte man ihn ja vorbereiten. Der Steve Jobs, der ist schon tot.
Also, wie sieht es denn mit der Geschichtswissenschaft, und ich nehme jetzt an, speziell die der Wissenschaftsgeschichte aus, in den anderen, in anderen Ländern, wenn es hier nur einen oder wenige einsame Rufer gibt, sind es denn dann global betrachtet mehr?
Also ich weiß, kenne die Situation nicht jetzt in Italien, Frankreich und Spanien so genau, aber in Amerika ist Wissenschaftsgeschichte sehr aktiv vertreten. Vor allen Dingen gibt es dann eine Fülle von Menschen, die Biografien schreiben. Also das Interesse an den Menschen, die die Wissenschaft machen, ist da. Also alle die Leute, die hier ausfallen, die werden in Amerika beschrieben. Und also zum Beispiel der große Biologe Weismann oder der große Physiologe Helmholtz. Also der Einzige, der eine Helmholtz-Biografie geschrieben hat auf Deutsch, bin ich, aber das haben die Ihnen schon mal gesagt. Aber die letzten Helmholtz-Biografien sind von Amerikanern geschrieben, die Weismann-Biografie hat ein Amerikaner geschrieben, eine Hilbert-Biografie ist von Amerikanern geschrieben. Und es gibt, da ist erstaunlich viel los. Jetzt kann ich Ihnen keine Zahl sagen wir mal, dass 10% der Harvard-Fakultät Wissenschaftsgeschichte macht, aber die Philosophen, die da arbeiten, haben immer so eine Inklination, auch darüber informiert zu sein. Also ich kann Ihnen jetzt keine Statistik machen, aber die von den Buchpublikationen her, es ist England und Amerika den Deutschen weit überlegen. Also ich halte das für essentiell. Also ich verstehe nicht, wie man zum Beispiel sagen kann, ich verstehe, was ein Gen ist, einfach indem ich eine Definition kriege, also ein Stück DNA. Damit verstehen Sie gar nichts. Sie müssen klären, wo kommt das Wort her? Wann ist das eingeführt worden? Welches Denken hat das eingeführt? Wer hat das benutzt? Wozu hat man das benutzt? Was wollte Mendel eigentlich vor 1860 so machen? Was haben die Leute, die Genetik eingeführt haben 1911, das Wort ist dann gekommen, was haben die sich eigentlich überlegt? Das sollte ein Atom sein, unteilbar, ja, was sollte das heißen? Das sind alles Ausdrücke, da muss man drüber nachdenken, denn wir wissen ja nicht, was ein Gen ist. Wir haben nur das Wort, wir wissen, was DNA ist, das ist ein Molekül, das Sie vermessen können. Aber was dann ein Gen ist, das ist ja eine funktionelle Einheit, das wissen wir nicht. Also ich meine, ich kann Ihnen mögliche Geschichten erzählen, Bücher darüber schreiben, aber die Natur wird Ihnen nicht sagen, was ein Gen ist, die Natur wird Ihnen nur sagen, was DNA ist. Aber ob das dasselbe ist, ist eine ganz andere Frage. Und diese Diskussion ist nur historisch oder philologisch oder philosophisch möglich oder literarisch. Literatur gibt es da eine Menge zu inzwischen, aber das liest ja kein Biologe. Also ich bin wirklich der Meinung, also eine der Möglichkeiten, da ranzukommen, ist, Romane darüber zu schreiben, also ein Roman über das Leben. Also Goethe wollte einen Roman über das Weltall schreiben, das ist ausgefallen. Wir müssen einen Roman, also ich träume davon, einen Roman über die Naturwissenschaften zu schreiben. Ich weiß auch schon, wie er anfängt. Aber sowas brauchten wir, und damit man dann auf dieser Ebene diskutieren könnte. Und dann könnte man das auch so in philosophischen, philologischen und rhetorischen Seminaren anwenden, wenn Sie einfach eine DNA-Sequenz von 66.000 Leuten angucken, da können Sie nichts mehr anfangen. Also weder die Genetiker noch die Rhetoriker. Also das ist im Augenblick ein großes Dilemma. Man steht davor, staunt und kommt nicht weiter.
Wir haben da auch, um das vielleicht zu ergänzen, wir haben da eine andere Tradition in der Wissenschaftspublizistik. Im angelsächsischen Raum gibt es eine deutlich andere Wissenschaftspublizistik als im deutschsprachigen Raum. Natürlich auch einen viel größeren Markt, muss man auch sehen. Ja. Also ein Bestseller von Fischer hier ist ein Klacks gegenüber einem amerikanischen Fischer. Ja. Der kann dann, natürlich unwiederholbar, klar, aber der kann dann natürlich einen ganz anderen Sprachraum
sprechen,
als sie das im deutschsprachigen Raum machen. Ja. Und da gibt es noch viele Gründe mehr, auch historische Gründe. Wir haben vorher den Club gesehen der Leute, die alle weggegangen sind. Ja. Wir haben es halt erfolgreich geschafft. Ich sage manchmal so ein bisschen zynisch, Hitler hat gewonnen. Ja. Wir haben es halt geschafft, diesem Land den Geist auszutreiben.
Genau, ja, also das ist ein ganz. Also dieses Bild von 1927, das habe ich nicht nur gezeigt, weil mir das gefällt, sondern weil das so die Schrankgrenze ist. Danach sind die alle weg. Also nicht sofort, 32 sind die alle weg.
Ich glaube, Sie haben sich gemeldet, ne?
Ja. Ja.
Kehlmann. Daniel Kehlmann, Sie weisen darauf hin, es gibt Wissenschaftsromane, ne? Vermessung der Welt, erzählt ja zum Beispiel einen speziellen Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Also ich glaube, da passiert auf mehreren Ebenen gerade mehr als bisher. Ja? Ja, ja. Also ganz so düster ist es vielleicht nicht mehr, aber sei es drum, wir haben eine andere Tradition.
Also was mir bei dem Kehlmann auffällt, bei diesem Roman Vermessung der Welt, mir gefällt ja ungemein, aber dem durchschnittlichen Naturwissenschaftler überhaupt nicht. Da kommt der Gauss schlecht weg und der Humboldt schlecht weg, der macht das ja alles nicht richtig. Ich sage, das muss doch nicht richtig sein, das muss gut sein. Also da ist eine ganz klare Diskrepanz zwischen dem, was ein Naturwissenschaftler von der Berichterstattung erwartet und, sagen wir mal, einem kulturinteressierten Menschen, das der davon erwartet. Ich halte das Buch für ausgezeichnet. Also die anderen Bücher von Kehlmann nicht, aber das ist jetzt wieder was anderes. Übrigens, was ganz wichtig ist, was fehlt, nicht nur Wissenschaftsgeschichte, viel schlimmer noch, uns fehlt die Instanz einer Wissenschaftskritik. Also jede kulturelle Disziplin, Theaterkritik, Literaturkritik, was Sie wollen, da gibt es eine eigene Instanz der Kritik. Also der große Protagonist von all dem ist Walter Benjamin, nur als, um so einen Namen reinzuwerfen. Und der Benjamin hat auch versucht, so eine Wissenschaftskritik zu machen, ist aber dann gescheitert, weil er die Wissenschaftsbücher nicht, also sagen wir mal so, er hat ihn nicht so gern gelesen. Und ich glaube, das wäre etwas, was fehlte. Also mit Wissenschaftskritik meine ich Folgendes. Ein Literaturkritiker liebt die Literatur, aber er kann bestimmte Romane nicht ertragen. Also ein Wissenschaftskritiker, wie wir ihn heute haben, der hasst die Wissenschaft. Den interessiert gar nicht, ob die Wissenschaft was kann. Also die Grünen, das waren mal Wissenschaftskritiker, die jetzt unfähig sind, sich zu entschuldigen. Also wenn Sie gucken zum Beispiel, es gibt in der modernen Forensik keine einzige Nachweis mehr, ohne dass man DNA-Proben testet. Als das erfunden wurde, das Verfahren in den 80er Jahren, da sind die Leute auf die Straße gegangen, das würde sozusagen Persönlichkeitsrechte verletzen und alles mögliche. Die wollten das verhindern, die haben Institute geplündert und zur Explosion gebracht. Und heute ist das ganz selbstverständlich, aber es hat sich keiner von denen bis jetzt entschuldigt und gesagt, ach richtig, da haben wir damals einen Fehler gemacht. Wissenschaftskritik wäre jetzt auch immer darüber mal nachzudenken. Also ich wollte nur sagen, Wissenschaft ist ein öffentliches System, an dem alle partizipieren, aber es findet nicht keine öffentliche Debatte darüber statt. Als Marcel Reich-Ranicki sein literarisches Quartett einstellte, habe ich dem ZDF gesagt, wir brauchten dringend ein wissenschaftliches Gegenstück, nämlich ein Sachbuchquartett. Nicht immer nur Romane, sondern Sachbücher analysieren. Ich habe auch den Leuten vorgeschlagen, wer das sein sollte, welche Professoren, welche anderen. Das ZDF hat noch nicht mal geantwortet.
Aber falls es dich tröstet, ich würde behaupten, es gibt auch keine, jedenfalls keine relevante Theaterkritik mehr und keine sehr relevante Literaturkritik. Ich glaube, dass da, wenn man sich mal anguckt, wann das mit den ersten Massenmedien aufkam, ja, und was für eine Hochblüte das dann hatte bis 30, 33.
Ja, klar. Ja, Berlin.
An das sind wir überhaupt nicht mehr anschlussfähig und im Moment, würde ich sagen, gibt es halt viele Unterhaltungssendungen über solche Dinge. Also ja, aber eine strenge Literaturkritik, das wird heute keiner mehr wahrnehmen wollen.
Ja, dann zitiere ich dich jetzt. Damit zitiere ich dich. Also das merke ich mir jetzt und zitiere dich.
Ja gut.
Also das würde ich mich so nicht so zu sagen trauen, weil ich den Überblick nicht habe. Aber ich kann mir das gut vorstellen.
Ich habe lebenslänglich, ich traue mich eine Menge. Ich traue mich auch in die Runde zu gucken und zu sehen, dass niemand mehr zuckt. Davon gehe ich schließlich messerscharf, dass Sie womöglich angereichert genug nach Hause finden. Ich danke Ernst-Peter Fischer ganz herzlich für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Wünsche Ihnen natürlich, dass Sie gut ins nächste Jahr kommen und dann auch wiederkommen. Beim nächsten Mal wird Professor Dr. Dieter Schütz da sein und er wird uns was erzählen über den Beginn der Moderne als Zeitenwende. Und da sollten zumindest die hiesige Fakultät für Architektur und Gestaltung sich ganz besonders dafür interessieren. Der Schütz ist ein Design- und Kunsthistoriker und Architekturhistoriker. Ich glaube, der wird da einiges erzählen, was gerade den Bereich besonders erquicken wird, aber Sie alle natürlich sonst auch. Herzlichen Dank, schönen Abend. Kommen Sie gut ins nächste Jahr.